Es begrüßt Sie Sabine Böhler. Willkommen zur Lebenshilfe. Heute sprechen wir über das Kreuz der Unfruchtbarkeit, über die Last und den Schmerz, einfach nicht schwanger zu werden. Ja, nicht nur in Könighäusern, liebe Zuhörer, wird nach Hochzeiten hoffnungsvoll auf das Ehepaar geschaut, besonders auf den Bauch und die Gesten der Frau, verbunden mit der Frage, ja, ist sie schwanger? Alle schauen und beobachten und haben irgendwann nach Monaten des Wartens die Frage auf den Lippen, warum klappt es denn nicht? Und man fängt an zu mutmaßen. Wollen sie noch nicht? Können sie nicht? Lieben sie sich nicht genug? Gibt es etwa schon eine Krise? Man will einfach wissen, was los ist. Und man kann es nicht verstehen, dass es Paare gibt, die vielleicht sich sehnlichst ein Kind wünschen, aber einfach nicht schwanger werden. Und das macht jeden erstmal sprachlos und auch uns Außenstehende. Man fängt an zu analysieren und möchte guten Rat geben, der manchmal, ja, vielleicht mehr schlecht als recht ist, der Rat. Und vielleicht kennen Sie das ja auch, dieses nicht schwanger zu werden. Also ich kenne es und mein heutiger Gast kennt es auch. Und sie hat zusammen mit ihrem Mann 9 Jahre lang hat sie auf ihre Tochter Marie-Therese gewartet. Und nach 7 Jahren des Hoffens und Betens und Wartens hat sie ihre Beobachtungen und Erfahrungen niedergeschrieben. Ja, und das Buch trägt den Titel, auch wie unsere heutige Sendung, nämlich Das Kreuz der Unfruchtbarkeit und warum sie ihre anfängliche Kinderlosigkeit nach der Hochzeit als ein Kreuz empfand und was nun das Schwere war, darüber werde ich heute mit ihr sprechen. Und ihr Anliegen ist es, gerade mit Ihnen, die Sie sich vielleicht auch sehnlichst ein erstes oder ein zweites Kind erhoffen, ja, mit Ihnen ein Stück des Weges zu gehen, ein Stück des einfach nur Daseins, des tiefen Verstehens, dass Sie sich nicht alleine wissen und vielleicht auch dadurch ein wenig Trost erfahren. Ich zum Beispiel denke immer wieder gerne an das Lied »Wer glaubt es nicht allein und du, Herr, wirst bei uns sein, er der Tröster«. Ja, liebe Zuhörer, ich freue mich ganz sehr auf meinen Gast, Frau Dr. Marie Cabot-Mini. Sie ist Geisteswissenschaftlerin, sie studierte in Liechtenstein, Oxford, Paris, arbeitete einige Jahre in Philadelphia. Sie hat viel publiziert und interessant ist vielleicht zu wissen, dass Frau Dr. Mini Spezialistin für die französische Philosophin und Mystikerin mit jüdischem Abstand Simone Weil ist. Heute lebt Frau Dr. Marie Cabot-Mini zusammen mit ihrem Mann Josef in Rom und von dort ist sie mir auch zugeschaltet. Und ja, hallo und grüß Gott nach Rom.
Grüß Gott, Frau Böhler.
Schön, was so alles möglich ist. Ja. Über die Alpen sind wir nun miteinander verbunden. Ihr Mann, Josef Mini, ist Direktor für das in dem und internationaler Koordinator bei HLI. HLI, das heißt auf Englisch Human Life International. Das ist eine der weltweit größten Lebensrechtsorganisationen. Und im Mai 2013 war ja so ein riesig großer Marsch an die 40.000 Teilnehmer. Und auch Papst Franziskus hat sich an dem Marsch für das Leben ganz überraschend beteiligt. Und Sie waren dabei, Frau Dr. Mini.
Wir waren alle dabei, ja. Wir sind von Kolosseum zu St. Peter gelaufen und dann kam der Papst heraus und hat alle begrüßt und ist dann auch zu uns gekommen mit seinem Papamobil zu den Lebensschützern und hat uns begrüßt und die Kinder in den Arm genommen und wir haben uns riesig gefreut natürlich.
Und als er so des Weges fuhr mit seinem Auto, waren da die Wege gebahnt und abgezirkelt für ihn, wie das normalerweise auf dem Petersplatz ist? Oder musste sich das Auto durch die Menschenmenge einen Weg bahnen?
Er hat sich ein bisschen einen Weg gebahnt. Also er wollte uns nahe kommen, wie er ja immer will, und uns seine Hand reichen und uns begrüßen. Und wir konnten sie ihm zwar nicht geben, so nah sind wir nicht gekommen, aber wir waren ihm doch sehr nah. Also es war sehr, sehr schön.
Das heißt, Sie kennen ihn schon auch, sind ihm schon öfter begegnet. So hört sich das an. Ja, sehr schön.
So fühlt sich's an. Persönlich zwar noch nicht, aber man hat den Eindruck, man kennt ihn jetzt schon ganz gut.
Ja, wir hören schon, Sie sprechen perfekt Deutsch, obwohl Sie sehr viel im Ausland beruflich tätig waren. Sie leben jetzt mit Ihrem Mann in Rom. Ihr Mann, ist er deutschstämmig?
Nein, ganz so gar nicht. Er ist Amerikaner und Franzose und spricht nur sehr wenig Deutsch.
Ja. Und Sie selber sind in New York geboren. Wie kommt es, dass Sie so völlig akzentfrei Deutsch sprechen?
Meine Mutter ist Deutsche und meine Eltern sind nach Deutschland zurückgezogen. Also mein Vater ist Franzose, aber wir sind nach Deutschland gezogen, als ich 6 Jahre alt war. Und ich bin dort durch das ganze Schulsystem gekommen. Und dann erst im Studium habe ich Deutschland verlassen und bin jetzt lebe schon seit über 20 Jahren nicht mehr in Deutschland, leider.
Und daher dann auch Ihr Name Mini, der auch vom Schreiben her, einem Deutschen muss man buchstabieren, wie man den Namen schreibt. Gut, ich freue mich. In der nächsten Stunde sprechen wir über das Kreuz der Unfruchtbarkeit. Es ist ein doch recht auch ernstes Thema, was unter die Haut geht, was betroffene Paare ja einfach bewegt. Es ist nicht zu glauben, aber es gibt viele, viele Frauen, die einfach nicht schwanger werden. Man spricht von jedem 6. Paar, das unerfüllten Kinderwunsch hat, und die Zahl von Paaren mit Problemen rund um die Fruchtbarkeit, die wächst. Frau Dr. Mini, auch Sie gehören zu diesen Paaren, bei denen es nicht gleich geklappt hat. Es waren 9 lange Jahre des Wartens, bis 2009 war das. Im heiligen Jahr 2000 haben Sie geheiratet und 2009 wurde dann die kleine Marie-Therese geboren. Und Sie haben Ihre Erfahrungen niedergeschrieben, aber schon zu einer Zeit, als Sie noch nicht wussten, dass Sie einmal eine wunderbare Tochter gebären werden. Was war denn damals so das Anliegen Ihres Schreibens?
Ja, also wie gesagt, wir wussten nicht, ob wir jemals Kinder haben würden. Die Hoffnung war zwar noch da, die Ärzte gaben uns unterschiedliche Prognosen. Und insofern kann man jetzt also nicht sagen, ich habe das geschrieben mit einem Kind im Arm, sondern wirklich in diesem Leid voll drinnen des Nichtwissens, dieser Kinderlosigkeit. Und ich wollte einfach unfruchtbaren Paaren und deren Familien helfen, und zwar auf einer spirituellen und einer psychologischen Ebene, einfach besser mit diesem Leid umzugehen. Ich und mein Mann hatten ja unsere Erfahrungen damit gemacht, wie man falsch auch damit umgehen kann und leider Gottes, wie die Kommentare von anderen einen verletzen können. Beides lässt sich dann doch relativ leicht vermeiden, wenn man es nur weiß. Und ich wollte einfach jetzt die Paare und die Freunde und Familien dafür sensibilisieren. Die Freunde und die Familie fühlen sich einfach oft hilflos, wissen nicht, was sie sagen sollen und sagen dann das Falsche. Und als Paar macht man oft den Fehler, dass man sagt, naja, ich werde damit schon klarkommen, mit viel Mut und positiver Einstellung. Aber auch das ist ein Holzweg, wie sich herausstellt. Und deswegen sollte dieses Buch einfach ein spiritueller Wegbegleiter für die Betroffenen sein. Es sollte kurz bleiben, sodass man es selber schnell lesen kann und auch leicht seiner Familie geben kann und damit nicht selbst ihnen erklären muss, warum es so schwierig und schmerzhaft ist und warum manche Reaktionen und Kommentare so schmerzhaft sind. Und dann sollte es einfach auch die Lehre der Kirche zum Thema In-vitro-Befruchtung erklären, die viele, ohne sie zu kennen, ablehnen.
Also die künstliche Befruchtung.
Genau, genau.
Ja, ja, da ist ein gelungenes, kleines, handliches Büchlein raus geworden. Es hat auch schon interessante Themen, die neugierig machen, wie zum Beispiel, Sie schreiben da über die Versuchungen auch der Frau. Und was man vielleicht auch Paaren, die an Unfruchtbarkeit leiden, nicht sagen sollte und auch so kulturell bedingte Versuchungen und wie man Unfruchtbarkeit bewältigen kann. Und über das wollen wir auch heute sprechen. Und als erstes brennt einem natürlich die Frage, Frau Dr. Mini, wie waren so die ersten Jahre des Wartens, die ersten Monate und Jahre? Wie haben Sie die erlebt und empfunden?
Also am Anfang ganz zuversichtlich und ohne Stress. Ich habe ja einfach gedacht, man heiratet und dann kommen die Kinder schon. Und insofern dachte ich, dass während unseres ersten Ehejahres ich sicher ein Kind erwarten würde. Und das kam dann nicht. Und ich bin eher zu Stress geneigt. Mein Mann ist der Optimist. Aber nach so ein paar Jahren wurde einfach die Sorge immer größer und man sagt sich zwar die ganze Zeit, es wird schon, es klappt schon, und man fängt an, zu Ärzten zu gehen, die einen dann immer mehr oder minder Mut machen. Und Ja, und es wurde dann zu einem sehr, sehr großen Schmerz und einer sehr starken Belastung, dass ich mir einfach nicht hatte vorstellen können. Ich hatte natürlich Paare gekannt, die an Unfruchtbarkeit litten. Es war niemand, der mir sehr nahe stand, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass es wirklich so ein Leid ist, was man da erfährt.
Und ich könnte mir vorstellen, gerade Ihr Mann ist ja auch im Lebensschutz tätig, was sich auch mit dem Thema ja natürlich beschäftigt, dass viele Paare nicht Ja sagen können zu ihrem Baby. Und man selber hat diesen übermächtig werdenden großen Wunsch und fragt sich dann wahrscheinlich auch, warum die und ich nicht.
Ja, genau. Man sagt sich, also die Welt steht Kopf. Ne? Die einen treiben ihre Kinder ab. Und man selber, die uns so sehnlichst Kinder wünschen und hoffentlich auch gute Eltern werden und sie willkommen heißen würden, uns gibt sie der liebe Gott nicht und auch anderen nicht. Und das ist eine ganz schwierige Sache und irgendwie ein Geheimnis. Und da muss man sich auch dann damit zu Rande kommen und auseinandersetzen und mit Gott viel ins Gespräch kommen drüber, um das zu verstehen.
Wann kam Ihnen denn zum ersten Mal der Gedanke, dass es vielleicht nie klappen würde? Und wie war das dann auch?
Ja, kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht genau dran erinnern. Aber wie gesagt, ich bin der gestresste Typ und insofern dann doch relativ bald. Aber ich habe das dann immer versucht, auf die Seite zu stellen als so negativ. Insofern, weil uns trotzdem noch Hoffnung gemacht wurde im Großen und Ganzen, wenn auch manche Ärzte eher negativ waren, aber keiner hat uns gesagt, sie werden also absolut sicher und niemals Kinder bekommen. Und ich wollte irgendwie das im Gedanken verhindern. Aber klar, dann, wenn es wirklich schlecht ging und der Kummer besonders stark war, dann war die Angst natürlich groß, dass wir einfach niemals Kinder kriegen würden. Und als die Jahre so dahin flossen, hat man sich schon gesagt, naja, es wird immer unwahrscheinlicher und ich werde auch älter und die Familie und die Freunde stellten sich anscheinend auch immer mehr darauf ein, dass es doch nie klappen würde. Und das merkt man natürlich. Und das ist beängstigend. Mhm. Also es ist,
und
es
haben
ist
Sie denn, bei, als Sie geheiratet haben, 2000, schon zu den Spätgebärenden gezählt? Ich glaube, da fängt man so bei 30, 31, 32 Jahren, spricht die Medizin zumindest von Spätgebärenden. Die Gesellschaft nicht mehr, heute ist es ja eher normal.
Ja, also ich war gerade 30 geworden. Also irgendwie hatte ich gedacht, das würde bei mir noch ganz gut klappen. Mhm. Ich habe auch sehr viele Cousinen und Cousins und habe gedacht, nein, in der Familie liegen die Gene ganz gut, wir sind kinderreich. Insofern, wie gesagt, da habe ich mir jetzt keine Sorgen drüber gemacht gehabt. Mhm. Ich dachte eher, wir würden sehr viele Kinder bekommen und habe mich auch drauf gefreut. Manchmal hat mir das auch ein bisschen Angst gemacht, aber es war eher so die andere Richtung.
Na, viele Kinder, das fängt ja so bei 3, 4, 5 Kindern an, dass man sagt, das sind viele.
Ja, also bei mir sind es mehr so über so 8, 9 in unserer Familie. Ach. Insofern dachte ich wirklich zahlreich.
Ja, aber wie kam es denn dann nun, dass Sie doch ein Kind bekommen haben nach 9 Jahren?
Ja, das war ein riesengroßes Geschenk. Wir haben natürlich viel medizinisch ausprobiert. Ich sehe das, die Unfruchtbarkeit als ein komplexes Problem an, was ich versucht habe, auf 3 Ebenen anzugehen, also auf der körperlichen, auf der psychologischen und auf der spirituellen Ebene. Körperlich, das ist ganz klar, da geht man zu den Ärzten und probiert Verschiedenes aus. Psychologisch, dass man einfach merkt nach einiger Zeit, es bildet sich, wenn nicht schon einer da ist, was ja sein kann, bildet sich ein Block, dass man sagt, es klappt nie, es wird nicht. Und dann kann man natürlich auch auf der spirituellen Ebene was tun, dass also man betet natürlich dafür, bittet andere Leute für einen zu beten, bittet auch Priester um Gebet, jetzt um einen speziellen Segen. Ich gebe Ihnen jetzt einfach ein Beispiel, das jetzt nicht auf mich zutrifft, aber zum Beispiel Frauen, die Abtreibungen hatten, könnten danach denken, ich habe eine so schwere Schuld auf mich geladen, dass Gott mir jetzt niemals mehr Kinder geben wird. Und das wäre zum Beispiel eine spirituelle Blockade, die auch im psychologischen Bereich zum Teil situiert ist. Und all diese
Sachen, die kann wirklich fatale Auswirkungen haben.
Und ich kenne also eine Frau, die ungläubig war und die katholisch geworden ist, weil sie den Eindruck hatte, sie kann nur wenn sie zur Beichte geht und Verzeihung durch Gott so erfährt, Kinder bekommen. Und war sie jahrelang unfruchtbar, und als sie katholisch war, wurde und zur Beichte ging, dann kamen plötzlich die Kinder. Also es ist wirklich so. Und ich habe nie losgelassen. Ich habe sehr viel probiert und eben auch viel gewartet. Und dann jetzt speziell verdanken wir, glauben wir, dieses Kind der Mutter Teresa. Es hatten indische Schwestern uns eine Reliquie von der Sari von der Mutter Teresa gegeben, so ein halbes Jahr, bevor ich dann Therese erwartete. Und diese Schwestern sagten uns, ja, das hat schon vielen unfruchtbaren Paaren geholfen, man soll zu ihr beten, jeden Tag. Ich habe es vielleicht nicht jeden Tag gemacht, aber ich habe doch oft an sie gedacht. Und als wir dann herausfanden, dass ich schwanger war, kam auch heraus, dass das Datum, das offizielle Datum für die Entbindung, also der 1. Oktober ist. Das ist der Festtag von der heiligen Therese von Lisieux, zu der ich auch einen großen Bezug habe. Und dann war es uns klar, wenn es ein Mädchen wird, dann muss es eine Therese werden. Und dann habe ich irgendwie eine große Affinität für die Mutter Therese entwickelt. Ich hatte den Eindruck, sie hat mich gewählt, ich nicht sie. Ich habe auch den gleichen Geburtstag wie sie. Und ja, sie hat mich jetzt seitdem sehr begleitet auf diesem Weg. Und sie ist wirklich unsere Fürsprecherin.
Das ist auch etwas, was Paare oft hören, die auf ein zweites Kind warten. Ja, ihr habt doch schon ein Kind. Aber wenn ich es bei Ihnen richtig rausgehört habe im Vorgespräch, ist immer noch ein wenig Schmerz da, weil Sie, haben Sie eben ja auch schon gesagt, sich gerne auch viele, viele, viele Kinder gewünscht hätten.
Ja, es gibt also die sekundäre Unfruchtbarkeit, und die ist oft verborgen, weil man, wie Sie so richtig sagen, denkt, ach, die haben ja ein Kind oder haben sogar mehrere Kinder. Aber wünschen sich noch mehr. Und auch dies ist ein riesengroßer Schmerz, den ich davor nicht so verstanden habe. Ich gedacht habe, naja, ihr habt ja Kinder und ich habe keines. Das ist ein Riesenunterschied. Und es ist natürlich ein Riesenunterschied. Das ist nicht zu verleugnen. Aber die Sehnsucht kann trotzdem sehr, sehr groß sein, und der Schmerz auch. Und den habe ich jetzt auch erfahren mit meinem Mann. Und wir haben die Hoffnung jetzt noch nicht ganz aufgegeben, dass uns Gott doch noch Kinder schenkt. Aber ja, also mein Herz fühlt da sehr mit auch. Ich kannte sogar eine Frau, die hatte schon 8 Kinder gehabt und war sehr, sehr traurig, dass sie nicht mehr, sie hatte sich unbedingt noch ein 9. gewünscht, und das war dann nicht mehr möglich. Also es kann jeden zu jeder Zeit treffen, und man kann nie abschätzen, was ein Mensch dadurch macht, und sollte das dann auch wirklich nicht runterspielen.
Mhm. Ja, Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe für alle, die später dazugekommen sind. Wir sprechen über das Kreuz der Unfruchtbarkeit, das Leid, den Schmerz, nicht schwanger zu werden. Wir haben eben schon gehört, es gibt auch eine sogenannte sekundäre Schmerz darüber, also wenn vielleicht schon Kinder da sind, aber der Wunsch beim Ehepaar, besonders bei der Frau, da ist, doch noch weitere Kinder, eben weiteren Kindern das Leben zu schenken. Frau Mini, kommen wir nochmal zurück zu der Zeit des Hoffens und des Betens. Bei Ihnen waren es 9 lange Jahre nach der Hochzeit. Sie haben im heiligen Jahr 2000 gewartet. Im Jahr 2009 wurde dann Ihre Tochter Marie-Therese geboren. Und in diesen Jahren hat Ihnen Gott schon viel abverlangt. Wie würden Sie heute im Rückblick diese Jahre beschreiben? Was haben Sie so damals durchgemacht?
Also es waren sehr, sehr schwere Jahre im Großen und Ganzen. Ein sehr großes Leid. Jetzt muss ich dazu sagen, nicht jeder empfindet das gleich. Es gibt da jetzt kein richtiges oder falsches Empfinden. Also für manche ist es jetzt kein großes Problem. Der Kinderwunsch ist nicht sehr stark. Für andere ist der Kummer zwar da, aber sie kommen damit zu Rande, und für andere ist es eine also existenzielle Katastrophe. Irgendwo auf dieser Skala ist jeder. Also man kann das nie im Voraus wissen oder das beim anderen wissen, wie er jetzt damit umgeht und ob das jetzt ein großes Leiden für ihn ist oder nicht. Für mich war es ein sehr großes Leiden. Es war zwar keine Katastrophe in dem Sinne, dass wir durch unseren Glauben natürlich auch noch einen anderen Sinn im Leben sehen, als Kinder zu bekommen, aber es war sehr, sehr schmerzhaft, und dieser Schmerz war wirklich permanent da. Und es war so dieses Gefühl, es ist einfach nichts auf einer menschlichen Ebene da, was das ersetzen kann, dieses Kinderbekommen. Die Kinder, jetzt auch der Beruf, wenn er auch erfolgreich ist und wenn mich auch die Geisteswissenschaften sehr, sehr interessieren und mich auch sehr erfüllen. Es konnte nie diese Leere ausfüllen, die diese Kinderlosigkeit bewirkte. Jetzt würde ich natürlich im Nachhinein sagen, dass das natürlich trotzdem eine fruchtbare Zeit war. Man macht viele Fehler. Trotzdem geht mit den Sachen dann falsch um, mit diesem Problem falsch um, lernt aber auch daraus und wächst dann doch, also auf einer spirituellen Ebene, auch auf einer rein menschlichen. Ich habe auch anderen Paaren helfen können in der Zwischenzeit und dadurch, dass ich wirklich weiß, wie sich das anfühlt, und auch dafür bin ich dankbar. Aber ich würde es niemandem wünschen. Also es ist wirklich etwas sehr, sehr Schmerzhaftes. Es kann für manche Menschen schwer verständlich sein, aber stellen Sie sich einfach vor, Sie kommen von der Arbeit zurück nach Hause und es ist ganz still in Ihrem Haus. Und was ist das für ein Unterschied, wenn man heimkommt und man wird mit Kindergeschrei begrüßt? Und was es für eine Freude ist, die Welt neu zu entdecken durch die Augen von Kindern, den anderen und sich in seinem Kind wieder zu entdecken oder auch gar nicht, wenn er ganz anderen Charakter und ganz andere Talente als sich selber hat. Also es ist einfach sehr, sehr erfüllend. Mhm. Natürlich furchtbar viel Arbeit, wissen alle Mütter und Väter, aber etwas, was man nicht missen möchte.
Auch die Sorge zu tragen, der Mann, der dann Sorge trägt für die Familie, für die Kinder, die Frau, die einfach da ist, die auch Menschen nähren kann aus ihrem Körper heraus. Ja. Und es hört sich auch so nach Trauerarbeit da, die zu leisten ist von Frauen, von Paaren, die das Kreuz der Unfruchtbarkeit, das Leid der Unfruchtbarkeit zu tragen haben.
Auf jeden Fall, das ist ganz wichtig. Das ist eines der Probleme, die eben erwächst aus der Situation, ist, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, wenn man denkt, ach, das schaffe ich schon, ich bin da mutig und ich habe auch andere Lebenssituationen gemeistert und es nicht an sich heranlassen will und sagt, irgendwie kommt man schon darüber weg und kann dann wieder sein Leben weiterführen. Und das geht so nicht. Man muss wirklich durch diese Trauer durch und es beweinen, diese Kinder, die man nicht bekommt. Und ich glaube, nur dann schafft man es, wieder ein Leben positiv aufzubauen danach. Sonst schleift man das ein Leben lang nach, diesen Kummer. Davon bin ich überzeugt.
Ja, und nachvollziehen können diesen Kummer sicherlich auch Frauen, die Fehlgeburten ertragen mussten, die vielleicht Kinder haben und wo es auch nicht so schwierig ist, schwanger zu werden, aber dennoch die Verluste hinnehmen mussten, gerade wenn ein kleines Menschlein nicht im Körper bleibt.
Ja, das ist ganz furchtbar. Also Fehlgeburten zählen ja auch als eine Form von Unfruchtbarkeit. Manche Frauen haben nur Fehlgeburten und keine lebenden Kinder. Das ist dann ganz besonders tragisch. Aber ja, also noch der Verlust eines Kindes, der Tod eines Kindes ist nochmal eine neue Lage von ganz furchtbarem Schmerz. Das muss dann aber, da muss natürlich auch ganz viel Trauerarbeit geleistet werden, ist jetzt aber ein bisschen ein anderer Problembereich, den ich jetzt nicht angehe, auch nicht in meinem Buch angehe, weil es einfach noch ein anderes Thema ist. Aber Sie haben da ganz recht, es ist sich ähnlich und ist auch ein ganz schweres Leid.
Jetzt sind wir jetzt beim Medizinischen, weil einer Freundin von mir hat mal einen Arzt, in dessen Hände sie sich begeben hat, gesagt, ach, wenn sie doch wenigstens schon mal schwanger gewesen wären und einen Abort gehabt hätten, wüssten wir wenigstens, dass sie schwanger werden. Jetzt sind wir bei dem Thema, das haben Sie ganz kurz auch angeschnitten. Sie haben viel ausprobiert und mit jedem neuen Anlauf entsteht ja wieder neue Hoffnung. Lassen Sie uns noch über diese Momente der Hoffnung sprechen. Und die Hoffnung, die bei Ihnen erst nach 9 Jahren erfüllt wurde, nämlich als dann Marie-Therese dann doch geboren wurde oder sich angekündigt hat.
Ja, naja, ich meine, für eine Frau ist es ja so, dass sie monatlich Hoffnung hat oder haben kann und dann aber auch enttäuscht sein kann. Und dieser Zyklus, da eben dann gerade in dem Moment, wo die Hormone besonders verrückt spielen, zu merken, dass man nicht schwanger ist, ist besonders schmerzhaft. Dann steigt die Hoffnung aber natürlich wieder und man sagt sich, naja, es ist beim nächsten Mal, man weiß ja nicht, ne? Es kann jetzt beim nächsten Mal klappen oder es kann noch 10 Jahre dauern oder es kann nie passieren. Also da ist dann auch wirklich die Arbeit und die Unterstützung des Ehepartners ganz wichtig, die Frau in diesen Situationen zu unterstützen und ihr zu helfen. Und das möchte ich auch kurz ansprechen, dass Unfruchtbarkeit kann zu einer Ehekrise werden oder es kann aber auch dazu führen, dass das Ehepaar sich sehr viel näher kommt. Dieses Leid kann zueinander führen. Man muss feststellen, dass der andere dieses Leid vielleicht anders erfährt, vielleicht nicht so sehr drunter leidet oder dass sich das Leid bei ihm einfach anders ausdrückt, weil Mann oft eben nicht so artikuliert wird, der Mann oft einfach das Problem gerne lösen würde und darunter furchtbar leidet, dass er seiner Frau nicht wirklich helfen kann. Und ihm muss dann geholfen werden zu sehen, auch von Seiten der Frau, dass einfach das Zuhören allein schon eine große Hilfe ist. Das Problem wird er an sich nicht lösen können, aber für seine Frau da zu sein, vielleicht auch zu den medizinischen Untersuchungen mitzugehen, sodass sie nicht ganz allein wieder mit einem Arzt sprechen muss und erfahren muss, dass es nicht so gut aussieht, macht einen großen Unterschied. Und für die Frau ist es so, dass sie einfach den Mann auch ermutigen muss, über seine Gefühle zu sprechen, wenn er das will. Und ihn nicht anzuklagen, dass er darunter nicht so leidet, einfach weil er es nicht so ausdrücken kann. Und es kann natürlich auch sein, dass der eine oder der andere mehr oder minder darunter leidet. Auch da kann man den anderen das nicht vorhalten. Das ist einfach so. Aber man kann trotzdem versuchen, den anderen dort zu treffen, wo er gerade ist, und damit zu fühlen. Also Hoffnung. Mein Mann hat mir oft Hoffnung gemacht, weil er einfach ein Optimist ist und positiver Natur. Wie gesagt, wir sind auf Wallfahrten gegangen und wir haben viele Menschen darum um ihre Gebete gebeten. Und natürlich das immer auch Gott hinzuhalten und zu sagen, mach du etwas Gutes draus und bitte gib uns diese Kinder. Man fühlt sich dann wie die Witwe, die beim Richter immer anklopft, bis es ihm zu viel wird und er endlich ihr das gibt, was sie will. Da sagt man sich, naja, vielleicht klappt das dann auch. Es ist einfach ein Auf und Ab. Aber ich meine, die Hoffnung ist ja nicht nur eine menschliche Hoffnung, dass man sagt, es geht jetzt darum, ein Kind zu kriegen. Natürlich ist es wichtig, sondern zu sagen, das in Gottes Hände zu geben, ja. und sagen, auch du kannst da noch auch etwas Gutes führen und du kannst es auch bewirken, dass wir noch Kinder kriegen, auch wenn es menschlich gesehen sehr schlecht aussieht. Und mir auch die Kraft zu geben, das zu akzeptieren, wenn es nicht klappt.
Mhm. Ja. Ja, wenn wir Sie reden hören, Frau Dr. Kabomeni, hört man heraus, dass Sie ein lebensfreudiger Mensch sind, ein lustiger Mensch, ein Mensch, der auch gerne lacht. Sicherlich sind viele Frauen, die anfänglich hoffnungsvoll sind, liegt ein Lachen auf den Lippen, liegt ein Lachen im Herzen. Doch je länger ein Kinderwunsch nicht erfüllt bleibt, desto größer wird die Belastung. Es führt bei manchen Frauen hin bis zu Depressionen, bis zu schwersten seelischen, psychischen, auch vielleicht geistlichen Krisen, dass sie sich auch fragen, warum erhört Gott mein Flehen und mein Beten nicht? Und Freunde stehen vielleicht jetzt auch sprachlos dort, wissen nicht so recht, was sie sagen sollen. Sie sind natürlich Anlaufpunkt mit Nummer 1, die eingeweiht sind, dass Paare vielleicht darunter leiden. Doch es bedarf großem Fingerspitzengefühl, Paaren und gerade auch den Frauen, die unter der Kinderlosigkeit leiden, beizustehen. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht und wie kam es auch, dass Sie dem ganzen Thema ein ganzes Kapitel in Ihrem Buch, das Kreuz der Unfruchtbarkeit, gewidmet haben?
Ja, also ich wollte, wie gesagt, der Familie und den nahestehenden Freunden helfen, damit besser umzugehen. Sie fühlen sich oft sehr hilflos. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen, sagen dann oft das Falsche, sind ungeschickt, merken das dann auch. Es tut ihnen furchtbar leid, aber sie fühlen sich einfach hilflos. Zum anderen ist es oft für sie auch schwer zu verstehen, warum das jetzt für das Paar so schwierig ist. Und für das Paar ist es schwer, dies zu artikulieren, weil es so schmerzhaft ist und weil sie vielleicht schon viel verletzt worden sind durch die Kommentare. Und die Freunde und Familie da vielleicht nicht einsichtig sind. Insofern habe ich gedacht, es wäre einfach gut, das zusammenzufassen und da Hilfestellung zu leisten. Und ich würde schon mal als erstes Prinzip sagen, also man muss man sollte keinen Rat geben, wenn man nicht gefragt wird. Man sollte das Thema nicht anschneiden. Wenn das Paar darüber reden will, dann darauf positiv reagieren und für die anderen da sein und zuhören. Man kann auch zur Not sagen, also ich bin für euch da, wenn ihr darüber reden wollt, und keinerlei Druck aber dann ausüben. Aber nicht das Gefühl haben, ich will das und muss das jetzt anschneiden, oder ich habe jetzt die Lösung, weil ich von dem und dem Arzt das gehört habe. Das hört das unfruchtbare Paar sowieso schon sehr oft, dass es da die tolle Lösung gibt. Da ist es wirklich besser zu warten, dass das Paar darüber redet. Vielleicht ist es zu schmerzhaft für das Paar, vielleicht will es im Moment gerade nicht drüber reden, vielleicht nicht gerade mit diesen Personen. Das muss einfach respektiert werden. Und schon allein einfach sich so zurückzuziehen, das merkt das Paar und begrüßt es. Und dann kann es noch eher sein, dass es zu einem kommt, wenn es merkt, das ist jetzt die Person, die nicht neugierig ist und nicht versucht, was zu sagen und nicht versucht, mir zu helfen. Und vielleicht kann ich ihr dann eher mein Herz ausschütten. Also das wäre so Prinzip Nummer eins, was ich als Hilfestellung geben würde. Andere Sachen, also auch konkret, ist Neugierde immer schlecht? Also es ist natürlich für die anderen interessant zu wissen, was stimmt denn da nicht? Wessen Schuld ist es, Mann oder Frau? Haben sie denn alles probiert? Was ist denn da los? Das ist auch für das unfruchtbare Paar furchtbar unangenehm zu merken, dass die Familie also darüber viel spricht und einen dann vielleicht direkt fragt. Wie gesagt, diejenigen, die einem nahestehen, denen wird man das sowieso sagen, wie man das will, und die dann um Rat fragen. Und deswegen ist es da auch wieder gut, sich einfach zurückzunehmen und zu warten und zu schauen, will das Paar etwas sagen. Und wenn es etwas sagt, dann kann ich immer noch die Adresse von dem tollen Arzt bringen. Oder ich gehe zu der Person, die dem Paar nahesteht, der Mutter oder der Freundin, und sage, ach, ich habe von dem Arzt gehört, das so ganz zu sein. Wenn du es anbringen kannst, wenn sie wieder mit dir reden, dann sagt es doch. Andere so Kommentare, die also nicht besonders hilfreich sind, das ist der Stress. Das ist, weil du jetzt zu sehr gestresst bist, deswegen kriegst du auch keine Kinder. Das wird besonders natürlich der Frau gesagt.
Fahr doch mal in den Urlaub.
Ja, fahr doch mal in den Urlaub. Wenn du nicht mehr dran denkst, dann wird es klappen. Das war auch bei so und so oder bei mir so, als ich nicht mehr dran gedacht habe. Zum einen tut es den Stress der Frau dadurch ums Hundertfache vermehren, wenn sie sich sagt, ich soll nicht stressig sein. Zum anderen, wer soll es wissen? Es kann sein, dass ganz andere Gründe vorliegen, dass sehr wohl körperliche Gründe vorliegen. Das habe ich dann angefangen zu sagen, also nein, bei meinem Mann und mir liegen einfach jetzt physiologische Ursachen zugrunde, danke sehr. Aber ja, also wie gesagt, man denkt dann, man sagt was Hilfreiches. Klar ist Stress nicht gut, aber das sozusagen macht es nur noch stresshafter. Dann, was oft mitschwingt, ist auch, na, also jetzt sind schon Jahre und Jahre, kommt ihr jetzt nicht mal darüber weg, ne? Also andere Leute haben auch viel Leid, der hat sein Kind verloren und die ist verwitwet und der hat eine furchtbare Krankheit und die gehen mit diesen Sachen so toll um und ihr jammert nur die ganze Zeit. Und das ist also besonders schwierig, weil also
dieses Aufwiegen von Leid.
Ne? Dieses Aufwiegen von Leid, also zum einen sollte man Leid nie vergleichen und jeder empfindet sein Leid sowieso verschieden, das kann man nicht abmessen. Und die Tatsache ist, dass jeder sein Kummer selber durchleiden muss. Ihm zu sagen, jetzt reicht's aber, ist überhaupt nicht hilfreich, sondern schickt ihm die Botschaft, also du darfst nicht trauern. Und gerade Trauer ist etwas sehr Wichtiges, das einzig Heilsame. Und wenn der Trauerprozess dadurch unmöglich gemacht wird, dann hat man dem Paar mehr geschadet als geholfen. Also Trauer lässt sich nicht vorplanen. Trauer kommt immer wieder auf, in verschiedenen Lebenssituationen. Für manche ist der Schmerz größer, manche wird es bis an ein Lebensende in ganz starker Form begleiten, andere kommen darüber in anderer Weise weg. Das kann man nicht beurteilen, man kann auch die Person deswegen jetzt nicht aburteilen und sagen, na, also dies ist also nicht besonders spirituell, dadurch, dass sie so leidet. Das kann ganz andere Gründe in der Vergangenheit und im Charakter dem zugrunde liegen. Wir können das einfach nicht abschätzen. Also das auf jeden Fall nicht sagen. Soll ich noch ein paar andere
ja, gerne, anbringen? Weil danach tun wir vielleicht auch dann noch die Hörer mit einbinden, die uns auch erzählen, was ihnen besonderes Leid auch verschafft hat, was vielleicht auch Angehörige gesagt haben, aber etwas, was Sie bestimmt auch kennen, das ist, dass Paare oder gerade Eltern mit Kindern sagen, ach, wenn man Kinder hat, dann hat man noch viel größere Sorgen. Schau an, meine Kinder sind groß und ich habe doch keine. Das bleibt dir erspart.
Ja, ja. Das ist auf derselben Ebene wie überwind dein Kummer endlich. Es wird dem anderen die Trauer dabei abgesprochen. Mhm. Es natürlich hat jeder Mensch sein eigenes Kreuz zu tragen. Und auch Eltern mit Kindern haben ihre Sorgen und können sehr, sehr große Sorgen und großes, großes Leid haben. Aber wie gesagt, das Problem in diesem Kommentar ist, dass es dem anderen das Recht abspricht, traurig zu sein, darüber keine Kinder zu haben. Kinder sind ein Geschenk, auch wenn danach noch viel Kummer kommt. Und den unfruchtbaren Paar ist dieses Geschenk nicht gegeben und das muss es betrauern dürfen. Dieses Recht muss ihm gegeben werden. Und wirklich, deswegen das Beste, was man tun kann, dem anderen ist, ihn zu erlauben, zu trauern und ihn in dieser Trauer zu begleiten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dem anderen, wie Simon von Cyrene mit Christus, zu helfen, dieses Kreuz zu tragen, unter dem Kreuz mit dem anderen zu stehen, wie die Mutter Gottes, wie der heilige Johannes. Das gibt dem anderen Kraft, das ist eine wirkliche Hilfe. Das bedeutet also mitfühlendes Zuhören, sich zurücknehmen, den Kummer und den Trauerprozess nicht versuchen abzukürzen, einfach immer wieder bereit sein, wieder mit dem anderen diesen Weg der Trauer zu gehen. Das bedeutet nicht, dass man immer fähig ist und immer für den anderen da sein kann. Wenn es einem zu viel wird, kann man auch sagen, ich bin so kaputt, es tut mir leid, ich kann jetzt leider gerade nicht mit dir sprechen. Das ist auch ganz okay. Aber einfach so diese Herzensbereitschaft, mit dem anderen mitzuleiden, mit Gefühl, das ist dieses Mitleiden, dann ist der andere nicht allein. Und das gibt wirklich Trost.
Ein heilsames Mittragen.
Ja, genau.
Heute in der Lebenshilfe sprechen wir über die Last der Unfruchtbarkeit. Das ist auch der Titel des gleichnamigen Buches, das Frau Marie Cabot-Mini geschrieben hat. Sie hat 9 lange Jahre warten müssen, bis ihre Tochter geboren wurde. Nach 7 Jahren hat sie sich entschieden, darüber zu schreiben, ihrem Herzen ein Stück Luft zu machen, auch Menschen an die Hand zu nehmen in der Frage, ja, wie gehe ich damit um, wie gehe ich auch mit dem Rat um, der mir gegeben wird, wie leiste ich eine gute Trauerarbeit und wie gehe ich vielleicht auch mit dem gesellschaftlichen Druck um, denn nicht selten wird einem ja geraten, dass man sich ja auch künstlich befruchten kann oder auch andere Möglichkeiten zur Hilfe nehmen kann, wie zum Beispiel ein Kind zu adoptieren. Wir haben jetzt Sie auch eingeladen, liebe Hörerinnen und Hörer, sich an dieser Sendung zu beteiligen mit Ihren Erfahrungen. Die Leitungen sind voll. Ich freue mich über all Ihre Anrufe. Und so als erstes möchte ich aus dem bayerischen Malersdorf, das liegt im Landkreis Straubing, die Frau Hochmann begrüßen. Ich grüße Sie. Hallo, Frau Hochmann.
Grüß Gott, mein Name ist Frau Hochmann, Olga, genau. Also ich möchte auch meine Geschichte erzählen. Und zwar, ich wollte auch 4 Jahre Kinder haben und war ich ständig auch bei dem Arzt und sie haben mich untersucht und ich müsste hormonelle Behandlung hinter mich bringen und dann war auch eine Operation geschaut, ob meine Eileiter durchgängig sind. Also, und war alles eigentlich umsonst. Und dann nach 3 Jahren waren wir bei einer Kinderwunschklinikum in Regensburg und sie haben gesagt, dass wir keine Kinder werden, also haben. Mhm. Nur per künstliche Befruchtung. Da habe ich mit meinem geistlichen Begleitung gesprochen, der hat gesagt, das kommt nicht in die Frage, also im katholischen Glauben, sowas darf man nicht machen. Und also das war so wichtig für mich in dieser Zeit, dass ich hatte eine geistliche Begleitung. Also ich habe immer zu meinem Pfarrer gegangen, hat mich immer unterstützt und die Schwestern, also in Abhausen. Und dann, also es wurde viel gebetet, aber es kam gar nichts. Also dann irgendwann, also nach 4 Jahren sozusagen, habe ich das einfach gedacht, ja, das ist halt mein Kreuz. Und das musste ich einfach tragen, das war schwer, immer weinen, Depressionen hatte ich gehabt. Mhm. Und dann kam eine Schwester auf mich zu, die ist gerade in Manopello ist, in Italien.
Also eine Ordensfrau?
Eine Ordensfrau, genau. Mhm. Genau, ist eine Ordensfrau, also die sind also praktisch von Aufhausen, die sind jetzt in Manopello, welche von, also dort. Und sie hat zu mir gesagt, Olga, du kannst vielleicht einen Brief schreiben an Johannes Paul II., weil es wurde auch in Italien so ein Wunder also geschehen, dass halt eine Frau dann schwanger geworden. Und eigentlich, das war wieder alles hoch. Also okay, ich schreibe den Brief. Wir haben mit meinem Mann einen Brief geschrieben an Johannes Paul II.
Er war damals schon verstorben?
Ja, das war verstorben. Also das war 2012.
Mhm.
Das war genau 2012. Und aber der, er war, glaube ich, noch nicht selig gesprochen. Genau, er war noch nicht selig gesprochen, aber ich hatte einen Brief geschrieben und eine Schwester hat dann nach Rom gebracht. Und eigentlich, ja, das war einfach, ich habe das nicht mehr daran gedacht. Und 2 Monate später bin ich schwanger geworden. Also ich habe jetzt einen Sohn, Johannes Paul. Und ich wollte einfach den allen vielleicht einen Rat geben, dass sie vielleicht doch nicht aufgeben, dass sie einfach hoffen weiter und dass sie einfach in dieser Zeit, die da zum Beispiel die Kinder wollen, das kann ich nachvollziehen, wie das schwer ist, dass es das schmerzhaft, dass sie einfach auch geistliche Begleitung sie suchen und dass vielleicht einen Brief an Johannes Paul II. Schreiben.
Dankeschön, dass Sie uns davon berichtet haben und alles Gute für Sie und Ihren kleinen Sohn.
Ja, danke schön.
Ja, jetzt hören wir noch Frau Mini. Das ist ein schönes Zeugnis.
Ein wunderbares Zeugnis. Nicht nur, also, dass sie jetzt ein Kind hat, sondern auch sehr schön, dass sie so wunderbar begleitet worden ist von einem Priester. Das kann man sich nur wünschen. Und das würde ich auch jedem empfehlen, einen guten Priester zu finden, der einem auf diesem Weg begleiten kann und einem die Kraft zu geben. Das sollte eben auch, dieses Buch sollte auch ein bisschen ein spiritueller Wegbegleiter sein, denn für meinen Mann und mich war es auch immer klar, also in vitro kommt nicht in Frage.
Da also
war
die künstliche Befruchtung.
Die künstliche Befruchtung, die war, da war uns die Lehre der Kirche immer sehr, sehr einsichtig. Aber das dann konkret im täglichen Leben umzusetzen, ist natürlich trotzdem sehr schwer, dieses Kreuz zu tragen und dann einen Priester zu haben, der einem dabei hilft. Und ich denke auch viele Menschen, die vielleicht noch, denen die Lehre der Kirche nicht so einsichtig ist oder die noch mehr davon versucht sind, trotzdem die künstliche Befruchtung zu machen, die bräuchten besonders jemand, der ihnen zur Seite steht und das also jetzt denen hilft, jeden Tag dieses Kreuz zu tragen.
Warum kam die künstliche Befruchtung für sie nicht in Frage? Wo hat die Lehre der katholischen Kirche oder der Kirche Sie auch überzeugt, dass Sie sagen, das ist der richtige Weg für mich, diese medizinische Möglichkeit nicht in Anspruch zu nehmen?
Ja. Also die Lehre der Kirche wird oft, entweder ist sie nicht bekannt oder sie wird falsch verstanden. Oft denken die Menschen, die geben uns Gesetze, die uns das Leben schwer machen. In Wirklichkeit verkündet die Kirche natürlich Wege des Lebens und der Liebe. Und diese Gesetze des Lebens und der Liebe bedeuten, niemals gegen die Würde einer Person und gegen die Liebe zu handeln. Und die künstliche Befruchtung geht gegen die Würde des Kindes. Was die Kirche sehr klar macht und uns auch sehr, sehr, sehr deutlich vor Augen kam. Ein Kind verdient es, in einer ehelichen Umarmung empfangen zu werden. Es ist etwas ganz anderes, in einem Laboratorium von Technikern produziert zu werden, das sage ich mal ganz bewusst. Und Kinder, die durch in vitro entstanden sind, reden auch, geben Zeugnisse darüber und sagen, wie sehr sie darunter leiden. Nicht alle, aber doch manche. Nicht durch ihre Eltern, von ihren Eltern empfangen worden sind. Und wenn wir mal kurz darüber nachdenken, wie wichtig es uns heute ist, was in Utero vor sich geht. Also wir singen zu unseren Kindern schon im Mutterleib, wir erzählen ihnen Geschichten. Wir sind sehr darum besorgt, dass sie keinen Schock erfahren, kein Trauma. Aber dann, wie und wo das Baby entsteht, das soll plötzlich keine Rolle spielen. Das ist einfach nicht logisch für mich. Es gibt sogar Geschichten, also ein pränataler Psychologe, Carlton Terry, hat von einem kleinen Mädchen erzählt, das nicht wusste, dass sie durch in vitro entstanden ist. Und sie hatte einen Traum, er hat gesagt, sie hat 7 Geschwister, also ich glaube 4 Brüder und 3 Mädchen, Geschwisterchen, die in einem kalten, dunklen Raum sind und schreien und befreit werden müssen. Und die Eltern haben dann bestätigt, dass noch 7 Kinder, 7 Babys, also eingefroren sind. Und man verwendet oft, also auch in Amerika, verwendet man nicht all die Embryonen, die man also die man im Labor entstehen lässt. Mhm. Man setzt da nur ein paar ein und die werden dann oft einfach eingefroren und vergessen.
Die Kinder haben inzwischen sogar auch schon einen Namen bekommen. Man nennt sie Schneeflockenkinder. Wir haben auch schon mal eine ganze Sendung diesem Thema gewidmet.
Ja. Also es ist auch unwürdig. Es geht nicht nur gegen das Kind, es geht auch gegen die Würde der Ehepartner. Und Menschen, die auch jetzt nicht besonders religiös angehaucht sind, die sagen, wie furchtbar es ist, diese Erfahrung. Also wie die Spermien vom Mann werden durch Masturbation erhalten. Das ist in an sich schon ein ethisches Problem. Aber auch Männer, die sonst damit kein Problem haben, sind es absolut unwürdig, wie das geschieht. Die Frauen müssen sich furchtbaren
Hormonbehandlungen
auch unterziehen, die sie also sehr, sehr belasten. Ja. Und es geht also jetzt nicht der Kirche darum, gegen die Wissenschaft zu sein, ganz im Gegenteil, die Kirche ist voll für die Wissenschaft, aber es muss eine Wissenschaft sein, die mit der Würde des Menschen vereinbar ist. Mhm. Und es geht darum, den Ehepartnern zu helfen, selber fähig zu werden, Kinder zu bekommen, also sie wirklich zu heilen. Denn diese In-vitro-Befruchtung heilt die Paare nicht. Sie produzieren das Baby und setzen es dann ein und hoffen, dass es klappt. Und es klappt dann oft auch nicht. Und es ist dann nochmal ein neues Trauma für die Ehepartner, wenn noch ein paar Fehlgeburten dazu kommen. Und man hat sowieso nur 30% Chance, dass die In-vitro-Befruchtung klappt. Das wissen die Menschen oft auch nicht.
Nur 30 Prozent,
das ist nicht viel. Ja. Und es gibt dann viele also psychologische und physische Konsequenzen für die Frau und auch für das Kind und auch oft für die Ehe. Also es hängt da unheimlich viel drinnen, das wissen die Menschen nicht. Sie werden sofort in Richtung künstliche Befruchtung gepusht. Und oft sind es Paare, die eigentlich fähig wären, Kinder zu bekommen.
Und denn es gibt ja auch das Fertility Care, da wollten wir auch gleich noch drüber sprechen.
Ja.
Doch vielleicht vorher sprechen wir noch und hören wir noch Schwester Beate. Sie gehört zu den Schwestern von der Heiligen Elisabeth und sie ruft uns aus Halle an. Mhm. Grüße Gott, Schwester Beate.
Ja, grüß Gott. Jetzt habe ich beinahe Hemmungen, meins zu sagen, nachdem ich das jetzt gehört habe von der künstlichen Befruchtung. Ich habe einen Neffen beziehungsweise eine angeheiratete Nichte und die hatten auch alles versucht, was man wohl versuchen kann und soll und möchte, um ein Kind schon zu bekommen. Und dann hatten sie sich doch für eine künstliche Befruchtung entschieden und beim dritten Versuch hat es wohl geklappt. Jedenfalls wollte ich wohl eigentlich was anderes dazu erzählen. Ich bin im 1993 in Rom gewesen und da gibt es doch, ich glaube, das ist St. Augustinus, die Ärztin wird es besser wissen wie ich, da ist wohl das Grab von der heiligen Monika.
Und Das stimmt.
Ja, und da ist es üblich, ich war mit einer Mitschwester in der Kirche und da ist es wohl so üblich, dass die jungen Frauen eine Kerze anzünden um eine gute Geburt. Und meine Mitschwester zündete für ihre Schwester eine Kerze an, weil sie wusste, es ist ein Kindchen unterwegs. Und da kam mir der Gedanke, du könntest doch für Kathi eine Kerze anzünden. Und was soll ich Ihnen sagen? Im Februar des folgenden Jahres schreibt die mir, stell dir vor, Tante Beate, ich bin schwanger. Und ganz glücklich. Und im vorigen Jahr, bei einer Geburtstagsfeier meiner Schwester, da hab ich gesagt, Kathi, habe ich dir das jemals erzählt? Und erzählte ihr das. Und was mich dann ganz stark beeindruckt hat, da hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ach schade, wärst du doch noch einmal nach Rom gefahren. Wir hätten so gerne noch ein Kindchen gehabt. Und die glauben ja nur nicht, ich will nicht sagen, nicht an Gott und Teufel, aber die sind nun eben nicht religiös erzogen. Aber ich glaube ganz fest daran, an die Fürbitte der heiligen Monika. Und weil Sie vorhin auch das gesagt haben von einer Frau, die katholisch geworden ist, weil sie eben meinte, nur wenn man christlich ist, also dass wirklich das ermutigend ist, dass das Gebet so viel ausmacht.
Dankeschön, Schwester Beate.
Und dieses Mädchen, also was nun praktisch künstlich befruchtet ist, die haben wirklich so ein Glück, muss man sagen, oder ist ein großes Geschenk, haben sicher alle mitgewirkt, die sind inzwischen fast 20, ein hochintelligentes, ganz, ganz liebes Menschenkind.
Dankeschön, Schwester Beate.
Ja,
auf Wiederhören. Herzliche Grüße nach Halle. Ja, jetzt. Da ist es jetzt die nächste Frage, die auch Umstehende umtreibt. Das ist, nun weiß man vielleicht von einem Kind, das im Reagenzglanz gezeugt wurde. Ja. Und ich habe es auch bei Bekannten miterlebt, die sagen, ja, wie geht man jetzt damit um? Ja. Gibt man so etwas als gute Erfahrung weiter? Oder sagt man, auch das ist eine Wirklichkeit?
Ja.
Aber dennoch kommt für uns künstliche Befruchtung nicht in Frage. Und wir achten aber dennoch die Paare, die sich für diesen Weg entschieden haben und freuen uns mit den Müttern dann auch.
Ja, ja. Also, da gebe ich Ihnen recht. Ich denke, wenn ein Kind da ist, ist es einfach ein Grund zur Freude. Es ist ein großes, es hat einen unendlichen Wert. Das Kind ist nicht weniger wert, nur weil es durch in vitro entstanden ist. Das ist ganz, ganz klar. Aber man würde eben sagen, im Lichte der Lehre der Kirche, eben gerade war ein Kind so einen unglaublichen Wert. Es verdient es, in der besten möglichen Weise empfangen zu werden. Also in der Liebe der Eltern und nicht im Labor. Ist das Kind nun einmal so entstanden, dann soll man sich natürlich daran freuen und uns auf seinem Weg begleiten und ihm nicht das über den Kopf halten, sein Leben lang, ach, du bist ja im Reagenzglanz entstanden. Das wäre ja ganz, ganz schrecklich und gar nichts in der Sache. Ich glaube, es geht dahin mehr zu sagen, also das mehr zu erklären, warum es trotzdem keine gute Idee ist. Und auch zu sehen, eben gerade dieses Paar, es ist natürlich wunderbar, dass die heilige Monika da auch mitgeholfen hat, aber es ist doch wirklich oft so, dass Paare eigentlich Kinder von alleine kriegen könnten, vielleicht mit ein bisschen Nachhilfe medizinischer, und die In-vitro-Befruchtung gar nicht bräuchten. Das hört man so oft, ne? Dann kriegt ein Paar, wird sofort zur In-vitro-Sache hingeführt, kriegen ein Kind dadurch und dann kommt das andere Kind plötzlich ganz normal nach. Also
Hilfen gibt es bei unerfüllten Kinderwunsch, nämlich die NAPRO-Technologie, Fertility Care. Das sind zwei, sagen wir mal, es sind englische Begriffe, aber es geht da um eine um die Bedeutung der Wertschätzung der Fruchtbarkeit und es gehört mit die Fertility Care zur natürlichen Familienplanung, dass man die Wege bereitet. Vielleicht bevor wir noch mit der nächsten Hörerin sprechen, noch mal zwei, drei Worte zu Fertility Care.
Ja, gerne. Das ist nämlich eine wirkliche Alternative. Das wissen die Paare oft nicht und hat viel größere Erfolgschancen als in vitro, das wie gesagt nur so 30% Chance hat. Also das ist von einem Doktor, einem ganz tollen Wissenschaftler, Dr. Hilges, in Amerika entwickelt worden. Sowohl eine Familienplanungsmethode, wo man ganz genau sagen kann, wann die Ovulation der Frau stattfindet.
Und also dann der Eisprung also, der Frau.
Der Eisprung, genau. Und dadurch genau wissen kann, also jetzt wäre ein guter Moment und dadurch die Chancen unglaublich erhöht, ein Kind auf natürlichem Weg zu empfangen. Dadurch löst Dr. Hilges das Problem bei den meisten Paaren. Und dann hat er noch eine operative Methode entwickelt, wenn Frauen etwas, was Endometriose heißt, das ist also eine Entzündung des Schleims auf dem Uterus, das operativ zu entfernen. Und auch da, wenn er das dann macht, ist die Möglichkeit viel größer, dadurch ein Kind noch zu bekommen, als durch in vitro. Und das gibt es jetzt auch in Deutschland, wie Sie erwähnt haben. Da muss man einfach unter www.fertilitycare.de sich informieren und Sie werden sicher noch mehr dazu sagen. Es gibt ja schon, Sie haben schon einige Programme auf Radio Horeb dazu gebracht. Also es gibt andere Möglichkeiten als künstliche Befruchtung.
Genau, für alle, die Interesse haben, Sie können sich die Sendung, die im April 2013 bei Radio Horeb gelaufen ist, die kann noch bestellt werden, die CD, oder Sie gehen in unser Podcast-Angebot, in die Gesundheitssendung, Lebenshilfe-Gesundheitssendung, und im Internet finden Sie alle Informationen dazu. Ich habe auch ins Internet den Link gestellt zu der Sendung Podcast, also die lief am 12. April mit Frau Dr. Susanne van der Velden. Sie ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Und auch Adressangaben sind dort und auch weiterführende Links. Also für alle, die gerne doch tätig werden möchten. Vor allen Dingen, ich habe von einer Frau, die dort sich Hilfe gesucht hatte, gehört, endlich mal auch ein Arzt, der mir Hoffnung gemacht hat und auch eine Hoffnung, die im Einklang mit der Lehre der katholischen Kirche steht. Also auch die Untersuchungen, die getätigt wurden und auch vielleicht die kleineren medizinischen Eingriffe. Also das möchte ich Sie ermutigen, wenn Sie Paare kennen, dass Sie die Sendung besorgen, dass Sie das weitererzählen, dass es Fertility Care gibt mit der Naprotechnologie. Also eine in den Ende der 70er Jahren hatte Dr. Hilschers das herausgefunden, diese Methode entwickelt und dass es auch ein Weg sein kann, auch natürlich neben der natürlichen Empfängnisregelung nach Dr. Rötzer, und es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Jetzt haben Sie lange gewartet. Frau Holzhammer aus Markt Schwaben, ich grüße Sie.
Ich bin Frau Holzhammer aus Markt Schwaben, Landkreis Ebersberg, gehört aber zu München, und möchte sagen, ich habe eine Freundin gehabt, die hat keine Kinder gekriegt. Die hat einen Abgang gehabt und hat keine Kinder gekriegt. Und dann hat sie mich immer gebeten, weil ich so viel in die Kirche gegangen bin und so viel Rosenkränze gebetet habe. Hat sie gesagt, ich soll für ihr beten. Dann, weil es lange Jahre gedauert hat, dann bin ich nach Altötting mal gefahren und bin zur Mutter Gottes hingegangen, hab gebetet und habe zur Mutter Gottes gesagt, gib ihr wenigstens die Kraft, dass sie über das Leid hinwegkommt. Und wie ich nach Hause gekommen bin, 8 Tage danach, kommt sie zu mir, du sag einmal, ich bin schwanger. Dann habe ich gesagt, du spinnst. Dann hat sie weinen angefangen. Dann hat sie gesagt, niemand glaubt mir, dass ich schwanger bin. Dann habe ich gesagt, beruhig dich, ich war in Altötting und habe gebetet, dass du über das Leid hinwegkommst, dass du es annimmst, dass du keine Kinder nicht kriegst. Und jetzt kriegst du was. Dann ist mir um den Hals gefallen und hat gewohnt. Dann habe ich gesagt, ah, weißt du, was ich eine Bitte habe? Dass dir, entweder wenn es ein Sohn oder eine Tochter wird, Maria oder Josef den Namen gibt. Nachnamen, habe ich gesagt. Braucht er nicht Vorname sein.
Also der zweite Vorname vielleicht.
Mhm. Ja. Ja, und sie hat es gemacht. Und sie hat dann noch ein zweites Kind bekommen.
Ja.
Es war so schön.
Ja. Danke, dass Sie uns auch davon erzählt haben, jetzt, dass Gebete tatsächlich erhört werden.
Ja.
Aber ich habe noch eine Bekannte, die hat sich befruchten lassen und hat ein Mädchen. Und das Mädchen ist so kalt, die hat keine Beziehung zu den Eltern. Aber zur Großmutter hat sie Beziehung. Und die Großmutter hat das bezahlt, dass sie künstlich ernährt worden ist, dass sie künstlich befruchtet worden ist.
Ja.
Ich kann nur das sagen, dass das Kind an der Großmutter mehr hängt als wie an den Eltern.
Das kann vielschichtige Gründe haben, aber danke, dass Sie uns darüber erzählt haben und auch von Ihrer Gebetserfahrung erzählt haben.
Ja.
Frau Holzhammer war das aus Markt Schwaben. Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Mini.
Ja, wie Sie sagten, das Gebet ist ganz, ganz wichtig, aber eben auch das Gebet zu Gott, ob er jetzt den Kinderwunsch erfüllt oder nicht, weil es gibt ja leider auch Geschichten ohne Kinder, ohne dieses Happy End des Kindes. Und auch damit müssen diese Paare zurande kommen und müssen wir zurande kommen oder mit dem Schmerz weniger Kinder zu haben, als wir uns eigentlich wünschen würden. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu sehen, dass Gott mit uns in diesem Leid ist. Es ist, Unfruchtbarkeit ist auch eine Folge der Erbsünde. Das war nicht Teil seines Plans am Anfang des Schöpfungsplans. Und er heilt auch nicht alle Krankheiten, das wissen wir. Es gibt Wunder und es gibt Erhörungen, aber dann oft auch nicht. Und das ist aber kein Zeichen dafür, dass er uns nicht liebt, sondern er ist mit uns in diesem Leid. Und das ist etwas, was wir wirklich auf diesem Weg lernen müssen, und wir müssen ihn da wirklich wie unseren Herzensfreund behandeln in der Situation. Wir müssen uns mit ihm auseinandersetzen, uns ihm unseren Zorn manchmal sagen und unsere Verzweiflung vor ihm weinen. Wirklich alles, es ist eine Beziehung, die wir mit Gott haben, und wir müssen da ganz ehrlich sein, damit er uns auf diesem Weg auch begleiten kann und uns trösten kann. Wir erwarten oft, dass Gott uns irgendwie eine theoretische Antwort geben wird. Also du kriegst keine Kinder, weil so und so, das passiert nicht. Gott ist selbst seine Antwort. Er gibt sich selbst. Er ist das, was unser Herz allein erfüllen kann. Kinder erfüllen uns natürlich auf einer natürlichen, auf einer menschlichen Ebene, aber auch sie geben uns nicht das letzte Glück. Das kann nur Gott.
Und deswegen müssen wir immer wieder zu ihm hingehen und ihm erlauben, uns zu helfen. Und ich habe oft gefunden, dass es hilfreich war zu sagen, die Vorstellung, nie Kinder zu haben, war furchtbar. Oder zu sagen, jetzt noch ein, zwei Jahre, diese Unfruchtbarkeit zu erleben, schrecklich. Aber zu sagen, jetzt, diesen Tag oder diese Stunde oder diese Minute, die ertrage ich mit dir. Und dann, so kommt man durch den Tag und so kommt man durch die Wochen und so kommt man durch die Jahre. Und Gott lügt nicht, Gott schenkt uns seinen Frieden und begleitet uns auf diesem Weg.
Ich bedanke mich ganz sehr bei Ihnen für Ihre Worte, für Ihre Sendung, auch das, für Ihre Offenheit, dass Sie Ihr Leid mit uns geteilt haben. Ich möchte mich auch an dieser Stelle noch für die Hörerin auch bedanken, die uns auf Ihr Buch aufmerksam gemacht hat. Vielleicht hören Sie uns ja jetzt zu. Und ich bin sehr dankbar dafür und ich hoffe, dass viele Menschen, viele Paare neue Kraft schöpfen und das Gefühl haben und hatten, dass wir jetzt an ihrer Seite sind und dass jetzt viele, viele Menschen beten werden und mit uns, mit Ihnen sein werden. Danke, Frau Mini. Alles Gute nach danke Rom. Behüt Sie Gott. Herzliche Grüße an Ihren Mann Josef.
Ja, danke.
Und natürlich an Marie-Therese.
Ja, wunderbar. Ich danke Ihnen für diese wunderschöne Sendung.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben vorhin über die Fertility Care gesprochen, eine Hilfe bei unerfüllten Kinderwunsch, wo es um die Bedeutung der Wertschätzung der Fruchtbarkeit geht, um die Förderung der Fruchtbarkeit. Wenn Sie hellhörig geworden sind, erkundigen Sie sich beim Radio Horeb Hörerservice nach dieser Sendung. Sie lief am 12. April 2013. Sie ist auch noch im Podcast-Angebot von Radio Horeb in der Rubrik Lebenshilfe Gesundheit zu finden. Und der Hörerservice, auch wenn Sie gerne das Buch sich besorgen möchten, das Kreuz der Unfruchtbarkeit von meinem heutigen Gast, von Frau Dr. Marie Cabot-Mini. Der Hörerservice hat die Rufnummer 08328 921 110 oder Sie gehen ins Internet auf horeb.org. Da haben wir sehr viel zusammengetragen, wertvolle Tipps. Wiederholt wird diese Sendung, aber Sie können sie auch herunterladen, auch wieder auf horeb.org. Die heutige Sendung, das Kreuz der Unfruchtbarkeit, finden Sie in der Rubrik Leben in Beziehung. Ja, soweit die Angaben jetzt zur Sendung. Mir verbleibt nur noch Ihnen zu wünschen, dass Sie die Liebe Gottes spüren können, dass Sie sein geliebtes Kind sind und dass er mit Ihnen geht in Freude, aber auch in schweren Stunden, in Minuten und Zeiten des Leids. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.